Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, wunderschönen guten Morgen, vor allen Dingen auch mit Ihnen. Woran merkt man, dass eine Stadt wirklich reich ist? Ich kann es Ihnen sagen, wenn im eigenen Kiez in Kreuzköln gefühlt für 1000 Euro Flaschenpfand auf der Straße steht und keiner nimmt's mit. Schön, dass Sie alle wieder so zahlreich dabei sind bei diesem fantastischen Wetter, was wir heute kriegen, oder? Wenn Sie rausgehen, nehmen Sie uns mit, machen Sie aber wahrscheinlich sowieso. Sie haben uns im Handy dabei oder wo auch immer. Es gibt auch Kopfhörer, die man benutzen kann. Und dann verpassen Sie nämlich nicht dieses großartige Programm, was wir heute für Sie vorbereitet haben. Aber ein Wort sollte ich vielleicht noch sagen zu gestern, zum 1. Mai. Ich wohne ja nun wirklich mittendrin und von daher schicke ich hier mal liebe Grüße an Kevin Linus. Kevin Linus, du hast in der Walpurgisnacht dein Handy bei uns im Treppenhaus liegen gelassen, nachdem du wahrscheinlich nicht mehr gewusst hast, in welcher Airbnb-Wohnung du wohnst, dass du uns nachts um 3 aus dem Bett geklingelt hast, geschenkt. Ich wollte dir nur sagen, dein Handy und deine Volksbank etc. Karte, die dabei war, haben wir bei der Polizei abgegeben. So, jetzt ist das auch erledigt. Wenn Sie mitspielen wollen beim Scannerspiel, dann können Sie heute gewinnen eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge von Bill Bryson. Erschien im Goldmann Verlag, 640 Seiten, kosten Sie Buchhandel 16 Euro. Der Bill Bryson hat sich gefragt, was kann man eigentlich noch schreiben nach der Geschichte von fast allem, einem Weltbestseller. Hat er sich umgeschaut und sich gefragt, warum leben wir eigentlich, wie wir leben? Warum nutzen wir Salz und Pfeffer? Warum hat unsere Gabel 4 Zinken und so weiter. Und all diese Geschichten hat er dann aufgeschrieben und versammelt. Sehr interessantes Buch. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Wenn Sie nicht hier sind, sind Sie auf dem Sonnendeck, so wie Peter Licht, oder aber in der Natur. Deichkind, haben wir mal gesagt, in der Natur ist alles voll Gekrabbel und Gestrüpp. Da friert es dir am Steiß, wenn du dich bückst. In der Natur wirst du ganz langsam verrückt und plötzlich wünschst du dich so sehr zum Hermannplatz zurück. Gestern, ehrlich gesagt, habe ich mich nicht zum Hermannplatz gewünscht. Da hätte ich mir gewünscht, in der Natur gewesen zu sein. Ingrid, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wo warst du denn gestern?
Zu Hause.
Und wo ist das?
In Kaulsdorf.
Im schönen Kaulsdorf. Ja, da wäre ich auch gern gewesen. Ich nehme mal an, da war es ruhig, da waren irgendwie keine wahnsinnig...
Nein, wir haben 1. Mai gefeiert.
Ah ja? Erzähl mal.
Ja.
Aber, ja, ja,
weil... Unsere Freunde, die sagen immer, wir sind die Roten, wir müssen das ausrichten.
Aha. drum singt ihr dann auch die Lieder drum, links 2-3, drum links 2-3.
Nee, ach wo, nee.
Nicht mehr? Okay, nö, das ist ja schön. Aber ich meine, nicht mit lauter Technomusik und 50.000 alkoholisierten Twins, oder?
Nein. Mhm. Ganz gemütlich.
Dir ist es wahrscheinlich auch nicht so gegangen wie mir. Als ich gestern nach Hause gekommen bin, stand tatsächlich einer direkt vor der Haustür und hat dort, du weißt schon.
Ja, ich vermute.
Das war sehr, sehr unangenehm. Ingrid, ja. Schön, dass du bei uns bist. Das Scannerspiel, du weißt, als erste Anruferin hast du es immer am schwersten, weil du über 3 Fragen hinwegkommen musst. Erst dann gibt es den Buchpreis. Danke, dass du dich dieser Aufgabe stellst. Hier kommt Frage Nummer 1.
Auch behinderte Papageien können Anführer sein. Innerhalb einer Gruppe stehen alte, geschwächte und kranke Tiere meist am Ende der Rangfolge. Anders ist es jedoch bei Kea-Papagei Bruce. Trotz seines fehlenden Oberschnabels ist er das Alpha-Männchen. Ein Forschungsteam aus Neuseeland konnte den Papagei dabei beobachten, wie er aus seinem Handicap eine neue Kampftechnik entwickelte. Sein freiliegender Unterschnabel wird dabei quasi zum Dolch, den er gezielt in stoßartigen Bewegungen gegen seine Rivalen einsetzt. Diese Kampftechnik ist sogar so effektiv, dass er mittlerweile das ranghöchste Tier seiner Gruppe ist.
Das glaube ich.
Was? Das glaubst du? Erklär noch mal ganz kurz, warum du das glaubst.
Naja, wenn der so eine neue Kampftechnik entwickelt hat, ja, und wenn er da erfolgreich ist, kann ich mir vorstellen, dass die anderen das gut finden.
Naja, auf jeden Fall hast du recht mit der Antwort. Es gibt faszinierende Bilder von diesem Tier, mit dem man erstmal Mitleid hat, weil das wirklich einfach oben keinen Schnabel hat. Und man denkt, naja, das überlebt nicht lange in der Natur. Das Gegenteil ist der Fall. Bruce hat die Herausforderung aufgenommen. Er streckt seinen Hals, er springt und rennt dann auf die Rivalen zu. Und das haben die Forscher beobachtet. In etwa 73% der Kämpfe führt diese Technik dazu, dass der Gegner sofort zurückgewichen ist. Ingrid, Frage Nummer 2 kommt hier.
Klassische Musik ist komplexer und anspruchsvoller geworden. Wer die Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach oder Ludwig van Beethoven schon eindrucksvoll fand, sollte jetzt besser hinhören. Denn klassische Musik ist heutzutage noch anspruchsvoller und komplexer geworden. Vergleicht man beispielsweise die Komposition »Komm, süßer Tod« von Johann Sebastian Bach mit »River Flows in You« von Jiruma, fällt auf, heutige Klassikstücke enthalten deutlich mehr Melodien und musikalische Variationen. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher aus Italien. Ein möglicher Grund könnte sein, dass wir im Alltag immer mehr Musik hören und dadurch auch der Anspruch an Komplexität steigt.
Jetzt müssten wir Sven Helbig als Telefonjoker anrufen können, geht nur leider nicht.
Ja, ich kenne nicht so viele moderne Klassik, aber ich sag mal, das stimmt nicht.
Und auch damit liegst du richtig. Tatsächlich, egal ob es sich um Klassik handelt, Jazz, Hip-Hop, Rock oder Popmusik, ist tendenziell einfacher geworden. Die Forscher analysierten dafür 21.480 Musikstücke und sie haben festgestellt, frühere Kompositionen haben mehr Melodien enthalten, die sich nicht wiederholen und mehr musikalische Variationen als heutige Kompositionen. Völlig richtig, Ingrid. Hier kommt Frage Nummer 3.
Manche Bienen verändern ihre Farbe. Chamäleons oder Tintenfische können ihre Farbe ändern und sich ihrer Umgebung anpassen. Ähnliches kann auch die nordamerikanische Schweißbiene. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt gezeigt, dass sich die Farbe der Bienen von einem tiefen Blaugrün zu einem blassen Kupfergrün verändern kann. Der Grund? Je höher die Luftfeuchtigkeit ist, desto gelblicher werden die Bienen. Nimmt die Luftfeuchtigkeit ab, bekommen die Tiere wieder eine grün-bläuliche Färbung.
Also ich habe noch nie gehört, dass Bienen grün sind, weil ich denke mal, die sind gelb und braun. Aber
ja, es geht ja um die nordamerikanische Schweißbiene, kennen wir hier gar nicht. Ne?
Deswegen denke ich bestimmt auch.
Und du hast wieder recht. Ingrid, glatter Durchmarsch. Herzlichen Glückwunsch. Toll. Ja, es stimmt. Für diese Experimente wurden konservierte Museumsexemplare der Schweißbiene verwendet und die hat man dann unterschiedlichen Luftfeuchtigkeitswerten ausgesetzt. Dass die Farbwechsel auch in freier Natur vorkommen, das zeigen Aufnahmen dieser Bienen aus einer Datenbank, die Tiere aus verschiedenen Regionen der USA dokumentiert. Hast ein tolles Buch gewonnen, Ingrid. Ja, Bill Bryson hat es geschrieben, eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge. Da erfahren wir so Sachen wie, warum haben wir eigentlich ein Sofa zu Hause stehen? Ja? Warum trinken wir Kaffee, Tee oder Kakao? Warum benutzen wir Salz und Pfeffer? Warum hat die Gabel 4 Zinken? Also wahnsinnig interessantes Buch, eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, kennst das Spiel, ja, du kannst jetzt aufhören, schick mal dir einfach das Buch. Wenn du noch eine Frage nimmst, kannst du am Ende beides abräumen, also Abo und Buch, oder du hast beides verloren.
Also ich habe schon mal mitgemacht und habe das Buch und Mara gewonnen. Und es hat mir aber diese Zeitschrift, fand ich nicht so toll. Oh. Und deswegen höre ich jetzt einfach auf.
Deswegen hörst du jetzt einfach auf. Ist ja ein gutes Recht. Ingrid, dann sage ich nochmal herzlichen Dank fürs Mitspielen. Ne? Wir sehen uns wahrscheinlich, ihr seid ja die Roten, hast du gesagt, wir sehen uns am 9. Mai am sowjetischen Ehrenmal in Treptow, ne?
Leider nicht, weil das sind wir nicht in Berlin.
Ach so, okay. Und vor allen Dingen nicht auflegen jetzt. Mach's gut.
Ja, danke.
Radio 1. Die Profis.
Hier sind die Profis auf Radio 1 und wir schauen ihnen jetzt mal in die Köpfe hinein. Und was finden wir da bei vielen? Stress. Verschiedene Umfragen sagen, dass vor allem die Gen Z stark gestresst ist, also die nach 1995 Geborenen. Wer es schafft, die Dauerbelastung aus Jobsorgen, Umweltsorgen und Kriegsängsten unbeschadet zu überstehen, gilt als besonders resilient oder auch anpassungsfähig. Und diese Anpassungsfähigkeit an äußere Umstände, die hat offenbar viel damit zu tun, wie wir äußere Reize verarbeiten. Das ergibt die neue Studie des Mediziners Professor Dr. Oliver Tüscher. Er ist Direktor der Uniklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der Universitätsmedizin Halle an der Saale. Herr Tüscher, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie haben in einem Experiment herausgefunden, dass resiliente Menschen auf emotionale Bilder schneller reagieren und weniger Fehler machen bei den Aufgaben, die sie ihnen gestellt haben. Was war das denn für ein Experiment?
Das war ein Experiment, das wir mit den Probanden in einer Laborumgebung gemacht haben. Das heißt, die haben vor einem Computerbildschirm gesessen und haben Bilder gesehen, die entweder emotional negativ waren, also die letztlich Szenen dargestellt hat oder Dinge, die vor denen man sich fürchtet.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel ein Krokodil mit einem weit aufgerissenen Maul. Das ist schon ein Reiz für uns, das uns als Menschen natürlich erstmal Gefahr vermittelt. Oder aber eben die Szene von einem Unfall, einem Autounfall oder andere negative Ereignisse, die wir so in unserer Umwelt wahrnehmen können.
Mhm. Sie haben also erst mit einem Test das individuelle Resilienzlevel ermittelt, richtig? Und die Probanden dann an ein EEG angeschlossen. Was genau wollten Sie denn, nachweisen eigentlich?
Genau, wir insgesamt sind sehr daran interessiert, was denn tatsächlich im Gehirn geschieht bei Menschen, die eben eine höhere Resilienz aufweisen als andere Menschen. Und dazu haben wir eben im Vorhinein, wie Sie es gesagt haben, diese Menschen zum einen befragt, wie ihre psychische Gesundheit ist, also wie gut sie drauf sind sozusagen. Und einerseits und andererseits haben das ins Verhältnis gesetzt zu den zum Stress, den sie über ihr Leben als Lebensereignisse empfangen oder empfunden haben, aber eben auch zu den akuten Stressereignissen in der Umwelt, im Alltag. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie mich streite mit meinen Nachbarn oder andere Dinge, die mich stressen oder zu spät zur Arbeit kommen, all das haben wir da reingetan in diese Gleichung sozusagen und dadurch konnten wir für jedes Individuum einen bestimmten Resilienzwert ermitteln und den haben wir dann ins Verhältnis gesetzt zu unseren Ergebnissen aus der EEG-Studie.
Was war Ihre Hypothese? Was haben Sie vermutet?
Wir haben vermutet, dass tatsächlich die Menschen, die die Aufgabe, die nach der Präsentation dieser emotionalen Bilder kam, das war eine Kontrollaufgabe, in der ich reagieren sollte auf einen Pfeil, der dann in der Folge auf dem Bildschirm gezeigt wurde und zwar möglichst schnell. Da musste ich entweder mit der linken oder rechten Hand reagieren, aber die ist ein bisschen schwerer gemacht, die Aufgabe, weil links und rechts von diesem Pfeil tatsächlich andere Pfeile erscheinen und wenn die in die gleiche Richtung gehen, sind wir als Menschen dann schneller, weil wenn sie in die andere Richtung gehen, also in der Konfliktsituation, sind wir langsamer. Und dieser Unterschied, der wird durch die emotionalen Bilder stark beeinflusst. Und die Beeinflussungsstärke, das war das, worauf wir hinaus wollten. Wir wollten wissen, wie sehr lassen sich eben Menschen, wenn sie solche zielgerichteten Aufgaben erfüllen müssen, durch diese Emotion beeinflussen. Und das, hatten wir die Hypothese, ist ein wesentlicher Grund für die Menschen, wenn sie sich eben weniger beeinflussen lassen, besser sind, solche Emotionen zu kontrollieren, dann die resilienteren sind.
Und was ist mit den weniger resilienten Personen? Grübeln die zu lange nach über die, ich nenne es jetzt mal Schockbilder, die sie ihnen gezeigt haben, Unfall, Krokodil, sind dadurch abgelenkt und machen Fehler bei der Aufgabe oder wie muss ich mir das erklären?
Naja, die grübeln nicht weniger nach, sondern tatsächlich ist deren neuronales System anders aufgebaut. Und das ist genau auch das Ergebnis, was wir dann gefunden haben. Also per se ist man mal nicht sozusagen kränker. Wenn man dort in dieser Aufgabe nicht so gut performt. Aber was wir gesehen haben, ist, dass interessanterweise die Menschen, die diese Aufgabe eben besser erfüllt haben und gleichzeitig eben resilienter waren, eine andere neuronale Verschaltung hatten. Und das ist genau das, was wir auch als eben über geordnete Hypothese bei unseren Experimenten haben, dass Resilienz nämlich ein aktiver Gehirnprozess ist. Tatsächlich sind die Gehirne von diesen Menschen aktiv anders als die, die eben weniger resilient sind.
Nun würde ich sagen, okay, ist halt so, resiliente Menschen sind nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Was sagen Sie?
Ich sage, das ist trainierbar.
Wie denn?
Wie ist es trainierbar? Also tatsächlich ist es so, dass wir gesehen haben, und vor allen Dingen aber jetzt nicht nur wir, sondern auch andere Menschen in anderen Studien, dass Menschen, die ein mittleres Level von Stress hatten in ihrem Leben und den bewältigbar wahrgenommen haben, tatsächlich resilienter sind als andere. Mhm. Zum Beispiel die Menschen, die entweder ganz, ganz, ganz viel Stresserfahrung hatten, also das, was sie eben auch mit Traumatisierung oder mit so negativen Erfahrungen ansprechen, dass es wirklich auch zur Krankheit führt. Aber das Spannende ist, dass auch die, die gar keine Training hatten sozusagen, also die steril aufgewachsen sind gegenüber Stress, die sind auch empfänglicher für Krankheit bzw. weniger resilient. Und das zeigt uns, dass tatsächlich unser Gehirn durch Stress trainiert wird.
Über seine neue Studie der Mediziner Professor Dr. Oliver Tischer, Direktor der Uniklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der Universitätsmedizin Halle. Herr Tischer, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und Ihnen ein schönes Wochenende.
Vielen Dank.
Ihnen auch. Vielen Dank.
Radio 1. Die Profis.
Wir haben schon lange gelernt, dass das, was wir essen, Auswirkungen hat aufs Klima. Bei der Produktion von Fleisch, Milchprodukten und Eiern, Sie wissen das, fallen viele klimaschädliche Emissionen an. Und weil das vielen Menschen aufs Gewissen schlägt, versprechen uns Fleisch- und Molkereikonzerne Klimaziele und Nachhaltigkeit. Eine neue Studie aus den USA behauptet nun, 98% davon, das sei pures Greenwashing. Also der Versuch, ökologisch fragwürdige Lebensmittel und Produktionsmethoden möglichst biogrün aussehen zu lassen. Wir haben diese Studie mal der Agrarökonomin Sarah Kühl vorgelegt, quasi zum Peer Review. Sie ist Professorin für Agrarmarketing an der Hochschule Weinstephan-Triesdorf. Frau Kühl, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wo findet man denn diese Versprechen, von denen in der Studie die Rede ist? Auf den Packungen oder in der Werbung?
Tatsächlich geht es in der Studie vor allem um die Aussagen und die Claims, die in den Nachhaltigkeitsberichten der Unternehmen zu finden sind oder auf den Webseiten. Also die Studie hat sich jetzt nicht konkret auf die Aussagen auf den Produktverpackungen konzentriert.
Mhm. An wen richten sich denn dann diese Umweltversprechen?
Das sind natürlich vor allem Versprechen oder Aussagen, mit denen Unternehmen generell ein positives Image oder eine positive Wahrnehmung begründen wollen. Also das richtet sich natürlich im Endeffekt vielleicht auch an Endverbraucherinnen und Endverbraucher, aber die lesen natürlich im Regel diese Nachhaltigkeitsberichte eher seltener. Das heißt, andere Adressaten sind weitere Stakeholder wie Aktionäre, Investoren, Handelspartner und so generell die gesellschaftliche Wahrnehmung von den Unternehmen oder vielleicht eben auch Medienpresse.
Ja, aber es wäre schon komisch, wenn einer zu mir sagen würde, ey, hast du das gelesen im Nachhaltigkeitsbericht von Nestlé oder von Danone, was da drin steht? Machen wir nicht, ne? Und die Presse hat ja dann auch noch immer ihre eigenen Filter und guckt sich das an, sehr, sehr kritisch und fragt sich, na. Und jetzt ist das halt auch erforscht worden. Also wenn sich diese Umweltbehauptungen gar nicht an die Verbraucher richten, was genau wird denn da versprochen eigentlich? Was steht da drin?
In den Nachhaltigkeitsberichten geht es häufig tatsächlich auch um eher allgemeine Aussagen, häufig auch sehr zukunftsgerichtete Aussagen. Also was hat das Unternehmen in Zukunft eigentlich vor, um sich nachhaltiger aufzustellen? Auch das wissen wir, dass auch auf politischer Ebene haben wir bestimmte Klimaziele, auch in Deutschland, die erreicht werden sollen. Und die Unternehmen stellen in diesen Berichten dann eben zum Teil dar, wie sie das erreichen möchten und weisen das damit, zeigen so ein bisschen den Weg auf, wie sie da hingehen möchten. Also das sind zum Teil relativ allgemeine Aussagen.
Und die Studie sagt nun, das sei fast alles Greenwashing. 98%. Wie wird das in der Studie begründet?
98% ist erstmal wirklich viel. Da genau kann man sich dann mal anschauen, wie wird das begründet? Was sind Merkmale von Greenwashing, die hier herangezogen werden? Da gibt es eben unterschiedliche Merkmale, wie zum Beispiel, dass Nachweise fehlen oder dass Aussagen relativ inhaltsleer sind. Also sagt jetzt zum Beispiel eine Molkerei, dass auch natürlich sie diese Klimaziele, die von der Bundesregierung vorgegeben sind, erhalten oder einhalten möchten, dann ist das erstmal eine relativ inhaltsleere Aussage. Und auch so etwas wird in dieser Studie dann als Greenwashing definiert, wobei die Autorinnen und Autoren sich eben dann auch den Merkmalen bedienen, die es in anderer Literatur gibt. Aber es ist wirklich eine sehr enge Definition von Greenwashing, also eine sehr, sehr, ja, sehr starke Grenze, die hier genutzt werden.
Aber der Vorwurf grundsätzlich ist korrekt?
Der Vorwurf grundsätzlich ist korrekt. Also man sieht in diesen Studien schon, dass sich die meisten Unternehmen dann doch sehr positiv darstellen und zum Teil eben nicht wirklich belegen können, wie sie es schaffen, dorthin zu kommen. Also es wird sehr viel oberflächlich argumentiert.
Als Journalist überrascht mich das nicht. Hat Sie das überrascht?
Auch nicht wirklich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir diese 98% auch finden würden, wenn wir wirklich über die Aussagen sprechen, die sich konkret an Verbraucherinnen und Verbraucher auf Produktverpackungen widmen. Also wenn wir das auswerten würden, dann glaube ich fast, dass wir etwas drunter liegen würden. Aber wirklich überrascht hat es mich auch nicht.
Weiß man denn, ob solche falschen Versprechungen in den Nachhaltigkeitsberichten von Lebensmittelkonzernen, ob sie das Kaufverhalten der Verbraucher in irgendeiner Art und Weise beeinflussen können?
Das ist eine gute Frage. Dazu kenne ich keine Studie. Ich weiß nur, wenn wir sie natürlich auf den Produktverpackungen haben, dann haben wir einen direkten Effekt auf die Wahrnehmung von Umweltfreundlichkeit und Klimafreundlichkeit. Also hier haben wir diese Effekte. Inwieweit diese Effekte aus den Nachhaltigkeitsberichten auch messbar sind, würde ich so ein bisschen vorsichtig sein. Also natürlich ist so eine generelle Wahrnehmung eines Unternehmens dann als umweltfreundlicher, klimafreundlicher, nachhaltiger, kann schon eine Auswirkung haben für eine Kaufentscheidung von den Produkten von dem einen Unternehmen oder dem anderen. Aber da ist mir leider keine Studie bekannt.
Mhm. Hat nicht die EU gerade eine neue Richtlinie beschlossen, die im September umgesetzt werden soll, auch in nationales Recht zum Thema? Was steht da drin?
Genau, das ist eine neue Richtlinie, die sich konkret eben auf diese Umweltaussagen oder Nachhaltigkeitsaussagen bezieht. Bisher ist es so, dass Unternehmen ja relativ vage, unkonkrete Aussagen eben treffen konnten, was Umweltfreundlichkeit angeht. Und erst im Nachhinein bei Nachfrage nachweisen mussten, wie haben sie das eigentlich erreicht und erzielt. Und mit der neuen Richtlinie soll das jetzt eben so eine neue Gesetzesgrundlage geschaffen werden, mit denen die Unternehmen vom Vorfeld nachweisen müssen, wie sie Umweltfreundlichkeit, Klimafreundlichkeit erzielen, um dann eben diese Aussage auch nutzen zu dürfen. Und so vage Aussagen wie aus nachhaltigem Anbau beispielsweise sind dann eben schwerer zu nutzen oder wird ein bisschen mehr hinterfragt.
Dann sage ich Danke an die Professorin für Agrarmarketing an der Hochschule Wein, Stefan Triesdorf, die Agrarökonomin Sarah Kühl. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und Ihnen ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Radio 1, die Profis.
Wir alle, Sie und ich, tun manchmal Dinge, die eigentlich unter unserem Niveau sind. Sowas wie deutsche Schlager hören, obwohl wir doch das ganze schöne Maidgeschunkel grundsätzlich ablehnen sollten und nicht mit Hossa und Olé und sowas Bescheid werden wollen. Aber wenn dann doch mal im Radio sowas läuft wie ein Stern, der deinen Namen trägt, dann singen wir doch laut mit und kriegen feuchte Augen. Oder wir gehen Currywurst essen, ja, obwohl wir uns eigentlich vorgenommen haben, super gesund zu leben. Bekannt ist dieses Phänomen unter dem Begriff Guilty Pleasures, also Vergnügen, für die wir uns schuldig fühlen. Und diesen Begriff hat die Literaturwissenschaftlerin Dr. Roxane Philips mal genauer untersucht am Kulturwissenschaftlichen Institut der Universitätsallianz Ruhr in Essen. Frau Philips, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Ich habe diesen Begriff kennengelernt, Guilty Pleasures, als es auf einmal cool war, mit großer Freude schlechte Filme zu gucken oder Trash-TV, Big Brother, Dschungelcamp, sowas. Mhm. Und Sie haben herausgefunden, die Literaturgeschichte kennt noch viel ältere Beispiele, richtig?
Ja, so ist es. Also Konflikte über Lust und Scham oder sozusagen dieses gemischte Gefühl Lust und Scham, die gibt es natürlich schon sehr lange. Um 1800 kennt man sogenannte Lesesuchtdebatten, wo Leuten, meistens Frauen, vorgeworfen wird, dass sie exzessiv, ganz unreguliert Bücher lesen, auf Lustbefriedigung abgestellt sind, aber sozusagen die eigentlichen Tätigkeiten, also einen Haushalt führen, unbeachtet lassen, also sozusagen Lust aus etwas ziehen, wofür sie sich schämen sollten. Und vor allem wird das verbunden mit so Sachen wie Sexualtrieb erwacht. Oh mein Gott, Leute masturbieren vielleicht, das ist ganz gefährlich, das ist schuldhaft, genau. Also es gibt es schon wirklich, wirklich lange.
Wie definieren Sie das denn? Ich habe gerade so eine laienhafte Definition versucht von Guilty Pleasures. Was sagt die Wissenschaftlerin?
Also es gibt den deutschen Begriff Schamlust, der ist ein bisschen anders gelagert. Ja, ja. Weil sozusagen bei Guilty Pleasures steht ja eigentlich Schuld im, also sozusagen das Geschmacksurteil ist ja ein Urteil, insofern Schuld oder Unschuld. Im deutschen Begriff Schamlust schwingt irgendwie Scham mit. Im Endeffekt würde ich sagen, es ist eine Aussage, die Personen treffen, die aber vielleicht gar nicht mal mit so viel Scham oder Schuld behaftet ist, weil sonst würde man sie vielleicht ja auch gar nicht treffen. Also sozusagen, wenn man sich wohl genug fühlt, das öffentlich zu sagen, kann es ja so schlimm eigentlich gar nicht sein.
Steckt denn mehr in diesem Begriff drin? Also sagt der vielleicht was aus, auch über die Frage, wer in einer Gesellschaft die Normen setzt und über sowas richtet wie guten Geschmack? Und Dieter Bohlen ist es wahrscheinlich nicht.
Naja, es kommen natürlich sehr viele Diskurse zusammen, damit solche Urteile überhaupt denkmöglich werden. Also das ist eine Vielfalt von Institutionen, das eigene Umfeld kann daran teilhaben, Werbung, aber eben auch Spezialdiskurse bei Literatur wären es Verlage, Bestsellerlisten, Literaturkritik, auch Wissenschaft spielt da natürlich eine Rolle. Also das ist sehr kompliziert zu sagen, wo das jetzt genau herkommt, aber genau, es wird ausgesprochen und damit will man etwas, warum tut man das? Also das ist so ein bisschen die Frage, die wir uns auch stellen und wir stellen fest, es hat viel mit Distinktion zu tun. Also in dem Moment, in dem ich sage, Trash-Filme gucken ist mein Guilty Pleasure, ist eigentlich auch schon impliziert in der Aussage, ich weiß, dass es gar nicht so gut ist, also ich weiß, was ästhetische Kriterien sind, die man an einen Film stellen sollte und ich setze mich aber darüber hinweg. Also ich bin ein so selbstsicheres, fast schon rebellisches Subjekt, dass ich mich darüber hinwegsetzen kann. Das kann man natürlich nur tun, wenn man sich selber, wenn man einen sozialen Status hat, der einem das erlaubt.
Also es gehört geradezu zum guten Ton, mit seinen Guilty Pleasures anzugeben.
Ja, also angeben ist vielleicht auch ein bisschen weit gegriffen, aber es ist auf jeden Fall so, es ist was Spielerisches drin. Es ist so ein... Man versucht sich auf jeden Fall darüber einen hohen sozialen Status zu geben und zugleich aber auch das so ein bisschen zurückzunehmen. Also so ein, ja.
Hat das auch immer ein bisschen was mit Ironie zu tun? Das ist die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich erwachsene Menschen sehe, die mit Labubu-Anhängern an ihren Taschen rumlaufen.
Ich denke, das ist aus solchen Diskursen sehr stark erwachsen, also sozusagen aus so einer ironischen Haltung heraus entwachsen. Heute bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, wie stark Guilty Pleasures eigentlich sind, also sozusagen im Diskurs. Wenn man so ein bisschen guckt auf sozialen Medien, überwiegen die Aufrufe, sich zu schämen für etwas, was man getan hat. Mhm. Oder man debattiert über Schamlosigkeit. Vielleicht kennen Sie oder die Hörer und HörerInnen Diskurse über BookTok beispielsweise. Ja. Mhm. Das ist, finde ich, sehr spannend. Da wird sehr offen über sogenannte New Adult Literatur gesprochen. Also das sind so schon stark erotisch aufgeladene bis pornografische Bücher. Und es wird auch sehr offen darüber gesprochen, dass sie für das eigene sexuelle Vergnügen genutzt werden. Also da ist keine Scham, wenn
zur
man möchte, der eigenen...
Genau,
zur Selbstbefriedigung. Mhm. Ja. Also da ist keine Scham mehr da, der eigenen Lust nachzugehen. Da kann man sich dann schon fragen, sind Guilty Pleasures jetzt vorbei? Sind wir in einem anderen Zeitalter, wo es um Schamlosigkeit und Beschämungen geht und nicht mehr um dieses spielerische Guilty Pleasures?
Und die wirklich harten Guilty Pleasures, die würde ja wahrscheinlich sowieso niemand irgendwem anders verraten. Ich meine mal ein Beispiel, wenn jemand Spaß dran hätte, Tierpornos zu gucken, dann würde er das doch vermutlich seinen Followern verschweigen, oder?
Gehe ich von aus, also vielleicht in so einem sehr speziellen persönlichen Rahmen mit guten Freunden. Ja. Aber ja, die wirklichen Guilty Pleasures, die bleiben natürlich geheim.
Sagt die Literaturwissenschaftlerin Dr. Roxane Philips. Sie hat das untersucht am Kulturwissenschaftlichen Institut der Universitätsallianz Ruhr in Essen. Frau Philips, war mir ein Vergnügen. Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Ebenso. Danke fürs Gespräch.
Radio 1. Die Profis.
Hier sind die Profis auf Radio 1. Nächste Woche startet die Woche der Meinungsfreiheit unter dem einfachen Motto, was ist wahr? Große Frage, was ist wahr? Vielleicht geht es Ihnen ja auch so, dass Sie ab und an die Kommentarspalten verfolgen, die Reaktionen auf Posts und Artikel im Netz. Und dann könnte es sein, dass Sie merken, Eieiei, da sind aber sehr viele Leute der gleichen Meinung. Womöglich stecken dahinter gar keine echten Menschen, sondern Botfarmen, die massenhaft automatisierten Content produzieren. Wie die Auftraggeber damit die Meinungsbildung beeinflussen, das ist das Thema von Dr. Elisabeth Dreyer. Sie ist Professorin für Cybersecurity im Fachbereich Informatik an der Hochschule Worms. Frau Dreyer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Machen wir mal Pro-Seminar, also damit wir alle mitnehmen. Was sind Bots?
Bots sind Computerprogramme, oft kleine Computerprogramme, Skripte. Und das Besondere an denen ist, dass die autonom, relativ autonom agieren, oft auch im Internet.
Wie viele Posts in den sogenannten sozialen Medien gehen auf das Konto von Bots, weiß man das?
Also man gibt da unterschiedliche Analysen, aber man so grosso modo über den Daumen gepeilt, kommt man so auf ungefähr 20% der Posts, der Interaktionen in sozialen Medien gehen aufs Konto von Bots.
Tendenz steigend?
Ja, beziehungsweise es hängt auch immer vom tatsächlichen Event an, von bestimmten Geschehnissen, die einfach eine besonders hohe Aktivität von Bots dann auch so ein bisschen provozieren.
Mhm. Was sind Bot-Netzwerke?
Bot-Netzwerke ist auch eine Art und Weise, wie tatsächlich Bots interagieren in diesen sozialen Medien. Die agieren nicht alleine, das hatten Sie auch gerade ja schon gesagt, sondern die agieren oft gemeinsam. Und die Art und Weise, wie das passieren kann, ist oft entweder in so einer sogenannten Bot-Farm oder Bot-Netzwerk.
Nun sind das ja keine Maschinenwesen von einem anderen Planeten, die einfach auf die Erde kommen und das von alleine machen, sondern dahinter stecken ja Auftraggeber. Wer beauftragt diese Bots?
Gute Frage. Da gibt es zwei unterschiedliche Arten von sozusagen Auftraggeber. Das eine sind tatsächlich fremde Staaten, die mit dieser Art von Interaktion in den sozialen Medien versuchen, die Meinungsbildung zu beeinflussen, natürlich auch im Interesse dann des fremden Staates.
Haben Sie Beispiele dafür?
Ja, und zwar gerade in Europa, Sicherheitsbehörden, auch in Deutschland, nennen hier besonders ein Land, was aktiv ist, und das ist Russland.
Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei irgendeiner Tageszeitung online mir die Kommentarspalten angucke, sagen wir mal bei Welt.de zum Beispiel, muss ich davon ausgehen, dass viele dieser Kommentare, die dort geschrieben werden, wirklich von Maschinen stammen und nicht von Menschen?
Davon müssen Sie ausgehen. Das kann passieren. Es gibt aber auch nicht nur die Staaten, die sozusagen ein Interesse an solchen Boss-Aktivitäten haben, sondern auch noch sozusagen wirklich finanziell motivierte Akteure.
Was machen die?
Um zu verstehen, was die tun, muss man verstehen, wie man Geld auf so einer Plattform verdient. Und das ist natürlich, indem man besonders viel Interaktion erzeugt. Und das kann man natürlich auch ausnutzen, wenn man damit Geld verdienen möchte und Dinge posten, die besonders auch Aufsehen erregen, die dann weiter verbreitet werden, um somit auch Geld zu machen.
Sie erforschen, wie die Auftraggeber dieser Botfarmen die Meinungsbildung beeinflussen, auch bei uns in Deutschland. Lässt sich das denn überhaupt messen, dass das und ob die damit Erfolg haben?
Also es lässt sich auf jeden Fall messen, dass sie aktiv sind, ja.
Aber es lässt sich nicht messen, wie das meine Meinung tatsächlich beeinflusst hat.
Na, wie es Ihre eigene Meinung oft beeinflusst, das auch gar nicht so sehr die einzelne Meinung der Menschen. Aber die Gefahr besteht, dass so ein gefühlter Konsens entsteht und man denkt, okay, alle anderen sind wohl der Meinung, dass das so ist und dass man über diesen Mechanismus auch schon einen Einfluss auf die Meinungsbildung hat.
Stimmt es denn, dass diese Bots auch dort eindringen in meine IT-Infrastruktur, wo ich es am wenigsten vermute, bei meiner Geschirrspülmaschine, beim Robo-Staubsauger und beim Smart-TV?
Unter Umständen ja, wenn diese Geräte tatsächlich mit dem Internet verbunden sind, zum Beispiel, dann läuft dort ja auch Software. Und wenn diese Software zum Beispiel eine Schwachstelle hat, kann die ausgenutzt werden und dann können Angreifende sich ja in ihrer Kaffeemaschine, in ihrem Kühlschrank sozusagen festsetzen und können den auch mit missbrauchen, um dann sozusagen Fake-Content zu liken und so weiter.
Was kann ich tun, um mich zu schützen?
Das sind die klassischen, banalen Schutzmechanismen in der IT-Sicherheit. Das ist immer möglichst zu patchen, also möglichst Sicherheitsupdates einzuspielen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man, wenn solche Geräte Standardpasswörter haben, dass man die auf jeden Fall ändert, weil solche Standardpasswörter eben auch ausprobiert werden, wenn Angreifende versuchen, die Geräte zu kompromittieren.
Bots greifen uns an. Das Forschungsthema von Dr. Elisabeth Dreyer. Sie ist Professorin für Cybersecurity im Fachbereich Informatik an der Hochschule Worms und war zu Gast bei uns bei den Profis auf Radio 1. Frau Dreyer, danke, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die Profis.
Die weltweite Bevölkerungsentwicklung zeigt ein Ungleichgewicht in der Geschlechter- und Altersstruktur. Daten der UN deuten darauf hin, dass es immer mehr Männer gibt im zeugungsfähigen Alter als Frauen. Und was für Probleme das mit sich bringen kann, das kann uns verraten Dr. Henrik Alexander Schubert vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung. Herr Schubert, guten Tag, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
Was ist das für eine Studie, die Sie da gemacht haben? Was war Ihnen wichtig herauszufinden?
Genau, also in dieser Studie analysieren wir Geburtenraten für Männer und Frauen. Für gewöhnlich ist der Fokus immer auf den Geburtenraten von Frauen. Hier wollten wir jetzt die männliche Perspektive ergänzen. Und weil das schwer zu messen ist, aufgrund von Datenproblemen etc., haben wir da den ersten Aufschlag jetzt gemacht, global das zu betrachten für alle Länder der Welt. Und dann, weil wir die Ersten sind, haben wir echt erstaunliche Muster gefunden, die vorher noch nicht so bekannt waren.
Welche sind das?
Vor allem, dass historisch gesehen in Ländern also die Geburtenrate für Männer höher lag als für Frauen, zum Beispiel in Deutschland auch in den 1950ern.
Moment, aber also dann, wollen Sie damit sagen, dass mehr Männer geboren worden sind als Frauen?
Nee, dass Männer mehr Kinder im Durchschnitt bekommen.
Das heißt, aber zum also Kind gehört ja immer Mann und Frau bisher noch, das heißt...
Genau, das stimmt. Mhm. Das möchte ich auch gar nicht anfechten. Aber die Geburtenrate gibt an, wie viele Kinder im Durchschnitt pro Person über die Lebensphase geboren werden.
Aha, und wenn es mehr Männer gibt auf der Welt,
dann verrechnet sich das. Das heißt, also wie wir das berechnen, ist wie eine Bruchrechnung. Oben kommen die Anzahl der Kinder und unten kommt die Bevölkerung, die dem ausgesetzt ist. Also die Bevölkerung im reproduktiven Alter oder in genau zeugungsfähigen Alter. Mhm. Und wenn die gleiche Zahl der Geburten für Männer und Frauen jetzt aber zu unterschiedlichen Bevölkerungsgrößen in Beziehung gesetzt wird, dann kommen dort unterschiedliche Erwartungswerte raus.
Also wenn in einer Bevölkerung viel mehr Männer leben als Frauen, dann heißt das, dass im Schnitt, im Durchschnitt Männer weniger Kinder haben als Frauen.
Genau, also mit der Einschränkung, dass dieses Übergewicht in dieser zeugungsfähigen Altersspanne sein muss. Genau.
Ist denn der Unterschied so groß, dass das überhaupt Auswirkungen hat?
In den Geburtenraten, das hängt immer davon ab, wo man hinschaut. Also in Deutschland ist dieses Ungleichgewicht relativ gering auf der nationalen Ebene. Mhm. Auf der subnationalen Ebene, zum Beispiel in Ostdeutschland, kann es durchaus große Ungleichgewichte geben und hat es auch historisch gegeben aufgrund von Wanderungsbewegungen in der Wendezeit, die verstärkt Frauen betroffen haben. Aber auf Länderebene, und das haben wir in dieser Studie betrachtet, sind diese Ungleichgewichte besonders stark im ostasiatischen Raum, wo nicht nur natürliche Bevölkerungsprozesse, sondern auch geschlechterspezifische Abtreibungen dazu geführt haben, dass deutlich mehr Männer in der Bevölkerungsstruktur existieren.
Und als Demograf, als Bevölkerungswissenschaftler, was ziehen Sie daraus für Schlüsse? Was für Probleme könnten damit auf die Gesellschaft zukommen?
Genau, also erstmal war das interessant zu sehen, dass wir dieses Muster global sehen vom höheren männlichen Geburtenraten zu niedrigen männlichen Geburtenraten im Verhältnis zu weiblichen Geburtenraten. Was die Auswirkungen sind, erstmal heißt das, dass Männer zu erwarten weniger Kinder im Durchschnitt bekommen, unabhängig vom Verhalten. Das heißt, das sind reine strukturelle Merkmale, die dazu führen, dass Männer niedriges Geburtenverhalten haben. Das setzt sich dann, und da haben wir dann weitergeschaut, betrifft das jetzt einfach nur die durchschnittliche Kinderzahl, aber genauso viele Leute bekommen Kinder. Aber wir haben gefunden, dass das vor allem, ob jemand kinderlos bleibt, ja oder nein, das ist die entscheidende Frage, die betroffen ist in diesen Ungleichgewichten. Und das heißt, wir werden jetzt im ostasiatischen Raum vor allem viele Männer sehen, die einfach kinderlos bleiben, weil sie nicht genügend verfügbare Partnerinnen finden.
Ich habe gelesen, in Ihrer Studie in Finnland ist es zum Beispiel so, dass 21% der Frauen kinderlos sind.
Genau.
Aber und 29% der Männer.
Genau, davon ist ein Teil auf diese Bevölkerungsstruktur zurückzuführen. Aber es hat auch noch andere Gründe. Zum Beispiel, dass Männer häufiger Kinder mit mehreren Partnern bekommen als Frauen.
Mhm. Welche Folgen hat das, welche gesellschaftlichen?
Genau, also das kann, also Familien sind ja einerseits, erstmal einige Personen wünschen sich Kinder und auch eine Partnerin oder einen Partner. Und wenn dort strukturelle Hindernisse existieren, dann kann das zu Frustration führen. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, dass Familien auch Ressourcen sind. Nämlich im höheren Alter, wenn man hochbetagt ist und man dann nicht auf verwandtschaftliche Beziehungen wie Enkelkinder oder Kinder zurückgreifen kann oder einen Partner für die Fürsorge, ist man angewiesen auf institutionelle Versorgungseinrichtungen wie zum Beispiel Altersbetreuung etc. Und wenn wir jetzt im ostasiatischen Raum sehen, dass viele Männer wahrscheinlich kinderlos bleiben mit geringen Familiengrößen, dann muss dort agiert werden und sozusagen institutionelle Einrichtungen geschaffen werden für die Altersbetreuung.
Und wenn wir das mal auf Deutschland runterbrechen, ist das für Deutschland nicht ein eher altmodisches, überkommenes und nicht mehr aktuelles Bild zu glauben, dass unsere Enkel uns eines Tages mal pflegen würden? Die werden doch sagen, Opa, ab ins Heim, oder?
Es ist aber noch der Fall, dass Familien eine große Bedeutung bei der Betreuung spielen. Also erstmal faktisch, jetzt unabhängig von der Werteaussage. Aber letztendlich gibt es ja zudem noch die Bevölkerungsalterung. Ne? Das heißt, die Frage ist, ob institutionell das überhaupt so finanzierbar ist, dass man so viele Personen institutionell betreuen kann. Das heißt, es wird einfach, kommen zwei Prozesse zusammen, Bevölkerungsalterung plus die wachsende Kinderlosigkeit, was dann eine doppelte Herausforderung für die Altersbetreuung darstellen kann. Und das ist lösbar, aber man muss einfach die institutionellen Vorbereitungen schaffen.
Also, wenn eine Gesellschaft merkt, dass mehr Männer kinderlos bleiben als Frauen, dann schrillen die Alarmglocken. Das habe ich jetzt gelernt aus dieser Studie von Dr. Henrik Alexander Schubert vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung. Herr Schubert, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und Ihnen ein schönes Wochenende.
Vielen Dank für das Interesse. Wiederhören.
Tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Neandertaler wären vor 65.000 Jahren fast ausgestorben. Damals schrumpfte ihre Population auf eine kleine Restgruppe in Südwestfrankreich zusammen. Die nachfolgenden Neandertaler sind sich genetisch deshalb sehr ähnlich. Sie gehen auf dieselben Vorfahren zurück. Das hat ein internationales Forschungsteam herausgefunden. Vielleicht ist diese fehlende genetische Vielfalt der Grund für das endgültige Aussterben der Neandertaler vor 40.000 Jahren.